Es ist mal wieder soweit. Wir starten eine neue Folge vom Utopie-Podcast König von Deutschland. Drei Fragekomplexe stehen in jeder Folge im Vordergrund. Was bewegt dich? Welche Zukunft siehst du? Und was würdest du tun, wenn du König von Deutschland bist? Und die Folge wird natürlich immer wieder produziert mit meinem Co-Moderator Lutz Becker.
Und mit Gunnar Sohn.
Unser heutiger Gast ist
André Reichel. Ja, ich freue mich sehr, heute André begrüßen zu können. Wir kennen uns seit einigen Jahren. Kennengelernt haben wir uns auf Spiekeroog bei den Spiekerooger Klimagesprächen. Und wie das Schicksal manchmal so spielt, ist André sozusagen mein Nachfolger an der Karlsruhe-Schule. Das heißt, André kam in dem Moment, wo ich ging. Und ich würde mich freuen, André, wenn du dich nochmal selber vorstellst.
Ja, Lutz Gunnar, danke, dass ihr mich auf euren Podcast nehmt. Ich bin jetzt seit knapp 3,5 Jahren an der Karlsruhe-Schule und dort Professor für Critical Management und Sustainable Development. Ich arbeite jetzt seit der allerersten DGOS-Tagung im Jahr 2008 an Fragestellungen einer Postwachstumsökonomie und vor allem aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Und das sind auch so meine Schwerpunkte, für die ich bekannt bin.
Ja gut, dann fangen wir mit unserem ersten Fragekomplex an, André. Was bewegt dich?
Was mich bewegt, im Moment bewegen mich eigentlich relativ viele Dinge. Das ist zum einen der Stand der internationalen Klimaverhandlungen nach COP23 in Bonn und wie mühselig es doch offensichtlich weiterhin ist nach dem Erfolg, den wir in Paris hatten vor 2 Jahren. Mich bewegt natürlich auch, wie es mit der Bundesregierung weitergeht und welche wirtschaftspolitischen Weichenstellungen für die Zukunft da getroffen werden oder eben nicht, je nach Lage.
Fangen wir doch einfach mal vorne an. Das Thema Degrowth, Postwachstum. Du siehst unsere Gesellschaft auf dem Weg in eine Postwachstumsgesellschaft, beziehungsweise du bist eigentlich schon in der Situation, dass wir eigentlich die Postwachstumsgesellschaft schon erreicht haben. Vielleicht sagst du da ein paar Sätze zu.
Würde ich sagen, bezeichnende Situation, wo die Wachstumsraten einfach nicht mehr so sind, wie wir sie die vergangenen Jahrzehnte gewohnt waren. Und das sieht man eigentlich seit der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008. Ja. Davor hatten wir Weltwirtschaft ein Wachstum von 4,5-5%. Jetzt auf einmal ist es zwischen 2,5-3%. Alle Freuderufe, dass wir in Deutschland mal jetzt wieder ein bisschen mehr Wachstum ist, nichts zum Trotz. Wir sehen eben, dass die Wachstumswelt eine andere ist. So, das ist die eine Sache, da kann man drüber diskutieren, was sind da die Ursachen und kann man die wieder umdrehen? Ich glaube nicht. Sie hat die Leute nicht zwingend glücklicher gemacht. Sie hat die Ungleichheit nicht beseitigen können. Und für das globale Klima und die Ökosysteme war es auch nicht so gut. Dann stellt sich jetzt für mich die Frage, wie geht man damit um? Ja, versucht man jetzt tatsächlich eine Postwachstumspolitik zu machen, sich unabhängiger vom Wachstum zu machen, die sozialen Sicherungssysteme unabhängiger zum Wachstum zu machen, sich zu überlegen, wie so eine Gesellschaft, wie so eine Wirtschaft ausschauen kann, die nicht mehr am Wachstum hängt? Oder versucht man es einfach zu ignorieren und denkt, naja, irgendwie wird es schon gut gehen. Ja, machen wir mal weiter und wenn das Wachstum dann wieder kommt, dann läuft ja alles.
Aber du hast das ja, sag mal, in der Fernsehsendung auch ausgedrückt bei Dreisat, in der Sendung Makro, was getan werden müsste, an welchen Hebeln gedreht werden müsste, um sag mal, von einer quantitativen Sichtweise in eine zu kommen. Wenn du jetzt mal ehrlich bist und, sag mal, alles, die wichtigsten Entscheidungsträger dir anschaust, vom Sachverständigenrat über die Mainstream-Ökonomik bis hin zu den Akteuren der Wirtschaftspolitik, da würde ich mal sagen, spurtreue Beschleunigung.
Ja, also ist natürlich immer der einfachste Weg, in dem weiterzumachen, was man kennt, ja, und nicht auszubrechen aus den Dingen, die einen in die Misere gebracht haben. Da wird zwar immer Einstein schön zitiert, dass uns die Gedanken oder die Vorstellungen, die uns in die Problemlagen gebracht haben, uns nicht daraus hinausführen werden, aber man folgt dem nicht. Denn man erzählt es immer gerne auf irgendwelchen Tagungen, vor allem ja auch Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen es gerne, aber man macht dann trotzdem im alten Stiefel so weiter. Das ist sicherlich der Fall, wobei ich auch interessant finde, wenn wir schauen, die Enquete-Kommission des letzten Bundestages zu Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität, die hat ja einen sehr gespalten spaltendes Ergebnis gebracht. Man konnte sich ja nicht einigen. Ja. Es gab quasi eine knappe Mehrheit, die eher gesagt hat, ja, Wachstum ist weiter wichtig und es muss halt grün und sozialverträglich gestaltet werden. Und eine Minderheit hat gesagt, nee, ich glaube, wir müssen uns vom Wachstum zumindest als Fundament der Wirtschaft und auch dann der Finanzierung von unserem sozialen Sicherungssystem. Also ich sehe das schon, dass auch über das gesamte politische Spektrum hinweg da eine größer werdende Minderheit da ist, die sieht, ja, irgendwie müssen wir was ändern. Mehrheitsfähig im Moment, ich glaube, man traut sich einfach nicht, wenn man überhaupt nicht weiß, ja, was heißt das denn dann? Ja, das ist ja auf einmal wieder vielleicht auch politische Fantasie gefragt, schlagartig. Und das scheint mir ja auch nach den letzten Tagen politische Fantasie eher Mangelware zu sein. Ja, man möchte doch wieder Hausmannskost haben.
Ich habe diese Tage noch mal gelesen, dass den 5 reichsten Menschen der Welt so viel gehört wie 50% der Weltbevölkerung. Und dann ist natürlich die Frage, solche Umverteilungsprozesse finden ja permanent statt und beschleunigt nicht Postwachstum solche Umverteilungsprozesse auf einer globalen Ebene? Oder siehst du eine Chance, da aus dieser Mühle rauszukommen?
Ja, wenn man weitermacht wie bisher, dann ist natürlich so eine Brasilianisierung der Welt durchaus möglich. Ja, 80% des Wohlstands haben, das ist ja jetzt schon der Fall, sondern eher in so eine 0,1 und 90,9 Verteilung letzten Endes. Also ich glaube auch hier, dass die bestehenden Politiken, die auf Wachstum setzen, da einfach uns eher in eine noch größere Ungleichheitsfalle hineinlaufen lassen. Also deswegen ist es eigentlich auch wieder Zeit für Politik und zu überlegen, wie kann man hier eigentlich zu einer Umverteilung kommen, die auch nicht als Bedrohung gesehen wird. Es ist ja immer seltsam, dass genau die Leute, die eigentlich nicht von der Umverteilungspolitik, sagen wir mal, negativ beeinflusst werden, dass die am meisten Angst davor haben, als ob ihnen was weggenommen wird. Ja, dabei geht es hier wirklich tatsächlich, wenn man so will, das alte Erhard-Versprechen, eher Wohlstand für alle, ja? Und eben nicht nur eine Konzentration bei immer wenigen.
Aber ist es nicht so, dass teilweise das, was wir, sagen wir, in den letzten 10, 20, 30 Jahren erlebt haben oder seit Maggie Thatcher, Milton Friedman, die neoliberale Denkweise, dass die teilweise sogar noch getoppt wird von Denkern wie Trump oder von Protagonisten wie Peter Thiel, die das sogar noch, die stärker noch auf Abgrenzung, Abschottung setzen, teilweise auch die Reichen unter sich bleiben wollen, die Eliten sich abstimmen oder sogar Konzepte entwickelt werden mit exterritorialen Inseln, beispielsweise dann keine Steuern mehr zu zahlen. Also das Gemeinwohl noch weiter zu untergraben, nichts zu investieren in die Infrastruktur, sondern eigentlich das Ganze noch auf die Spitze zu treiben. Also diese Tendenzen gibt es ja sogar in Potsdam, ja, mit privaten Kindergärten, Wohnvierteln mit eigenen Sicherheitsdiensten. Also das sind ja immer so kleine Bausteine, Staat im Staate zu werden.
Ich meine, schön, dass du, Gunnar, dass du Trump als Denker jetzt bezeichnet hast. Also ich meine, aber Peter Thiel ist vielleicht ein gutes Beispiel hier, ja. Und Peter Thiel ist ja eigentlich ein Ingenieur, Informatiker, ja. Er ist ja kein Ökonom. Also ihn treiben ja ganz andere Dinge an. Was wir, glaube ich, sehen, ist eher, wir sehen das Ende des Neoliberalismus und das auch das Ende ein Stück weit dieser wirtschaftspolitischen Vorstellung. Sie ist eigentlich zerbrochen, vielleicht schon 2008, aber mit Trump und Brexit ja völlig. Ja, wir haben hier hochgradige, nationalistisch orientierte Politikerinnen, die gewählt worden sind. Und der Neoliberalismus ist alles mögliche, aber kein nationalistisches Projekt. Ja, das verträgt der globale Kapitalismus nämlich nicht. Und diese Thiel-Sache ist eigentlich interessant, weil das ist jetzt ja eher so ein bisschen, weißt du, diese ganze Transhumanisten-Orientierung, ja, also Technologie befreit uns und Technologie ist so der Treiber. Also wir sehen eher eine Ablösung der Ökonomik als so eine Leitwissenschaft, die wir jetzt seit vielleicht 100 Jahren hatten, durch eine radikalisierte Technologisierung letzten Endes, durch die Informatik. Und das ist eigentlich vielleicht das, was uns im Moment kennzeichnet.
Ja, das ist aber vielleicht ganz spannend. Das bringt mich jetzt auf ein Thema. Wie kann man es lösen? Und als wir uns damals kennengelernt haben, da haben wir ja über Gemeinwohlökonomie gesprochen und Formen des gemeinschaftlich Wirtschaftens. Siehst du da den Königsweg?
Also es gibt keine Silver Bullet, ja. Also so das eine Mittel, wo wir dann irgendwie da weiterkommen können. Diese Gemeinwohlökonomie und viele der Debatten, die da natürlich passieren, sind sehr graswurzelorientiert. Ja, da geht es dann von unten auf. Das sind dann einzelne Akteure, die sich gemeinsam zusammenfinden. Was mir da immer zu kurz kommt, ist ein bisschen die politische Dimension. Ja, wir sind ja irgendwo. Ja, wir haben ein bestimmtes politisches System, ein bestimmtes ökonomisches System, wir haben Institutionen und eine Tradition. Man kann jetzt nicht quasi zurückgehen oder nicht, was heißt zurück, ist falscher Begriff, aber aus der politischen Sphäre hinaustreten, sagen, lass uns wieder gemeinsam Dinge machen, ja, oder unser Gemüse anbauen und das verändert die Welt. Sicherlich sage ich nicht, dass es nicht sinnvoll ist, sich über solche Wirtschaftsformen Gedanken zu machen, uns auch zu tun als Experiment. Aber wir reden hier in Deutschland über eine Gesellschaft mit 80 Millionen Menschen plus X. Wir reden über ein hochkomplexes, globalisiertes Wirtschaftssystem. Und jetzt so zu tun, schalten wir alles um auf Gemeinwohlökonomie, dann wird's besser, ist, glaube ich, ein bisschen zu simplistisch gedacht auch hier. Ja. Also ich bin auch ein absoluter Vertreter des Ordoliberalismus, also wenn man so will, Neoliberalismus 1.0, ja, der deutschen Prägung und sich überlegen.
Ich glaub, da sind ja alle drei einig.
Ja, ja, muss man aber wohl offensichtlich wieder sagen, ja, weil offensichtlich bricht das alles, diese Idee, dass wir Institutionen brauchen, die gesellschaftliches, politisches, wirtschaftliches Leben rahmen, ja, und uns damit erst die Freiheit ermöglichen, auch zu tun, was wir wollen, ohne dass wir dabei alles kaputt machen, was um uns herum ist.
Warum begreift das eigentlich Christian Lindner nicht?
Wenn du ihn fragst, würde er vielleicht sagen, nö, das ist doch gemacht, versteht er doch. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Wenn wir jetzt über die Politik reden wollen, vielleicht mal vorneweg, ich finde es jetzt im Endeffekt gar nicht so schlimm, ja. Es wäre wahrscheinlich schlimmer gewesen, hätte die FDP regiert. Ja? Also insofern ist es vielleicht besser, wenn die Partei jetzt da keinen Einfluss erstmal hat. Ich verstehe es aus einer sehr parteitaktischen Perspektive, als ob es keine anderen Akteure gäbe oder keinen größeren Zusammenhang. Da ist es natürlich spieltheoretisch wunderbar, ja. Er hat sie jetzt als die der Protagonist gegen Merkel positioniert, wird dann vielleicht auch für einige am Rand der CDU oder der AfD wählbar, also kann wahrscheinlich sein Stimmenpotenzial, das sieht man auch in den Umfragen bei der nächsten Wahl, wenn es eine geben sollte, maximieren. Also insofern hat er für die Partei natürlich richtig entschieden, für den politischen Liberalismus in Deutschland war das aber für mich so wirklich der Letzte, der es noch nicht kapiert hat, aber die FDP ist nicht die Heimat des politischen Liberalismus.
Aber das ist ja schon überraschend, wenn man schaut, in welcher Verpackung er das verkaufen will, also mit Modernität. Und wenn er sagt, also die Wiederbelebung des politischen Liberalismus, ich sag mal, naja, wäre doch zurückgekehrt zumindest in das Jahr 72 zu den Freiburger Thesen, dann würde man sagen, mein Gott, dann wäre er wirklich an der Spitze der Bewegung, dann wäre er wirklich Avantgarde. Aber was er tut, ist ja eher noch ein Rückfall vor Lambsdorff, also dass er dann das Ganze kombiniert mit einem altliberalen und nationalliberalen Duktus eher.
Ja, also man weiß gar nicht, ob es jetzt ein Zeichen für postideologische oder reideologische Zeiten ist, ich weiß es auch nicht so genau. Ich denke auch, wenn man sich die FDP anschaut, Karlmann Flach und die anderen Leute und die ganzen Vordenker, dann ist das natürlich nicht zu vereinbaren mit den Positionen, die Lindner bringt. Ja? Also und das ist eigentlich natürlich verrückt, weil gerade in so einer Konstellation, wie wir sie diskutiert haben mit der CDU und den Grünen zusammen, wäre natürlich auch eine ganz spannende Konstellation da gewesen, wo man auch sehr schmerzhaft diskutieren muss die ganze Zeit, auch als Regierung, ja, und eben nicht alles dann klar ist, da stehen alle hinter einem, sondern man muss permanent auch verhandeln. Also ich glaube, das hätte dem Land und der politischen Debatte extrem gut getan. Aber ich glaube eben nicht, dass Lindner und die FDP für Modernisierung steht. Ich glaube das wirklich nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sollten wir eine Minderheitsregierung bekommen, was ich persönlich tatsächlich die beste Lösung fände, das würde der politischen Debatte und auch der Modernisierung des Landes eigentlich ganz gut tun, weil wir dann auf einmal ganz neue, auch neue Allianzen, auch temporäre Allianzen finden müssten. Und das passt, glaube ich, auch eher in unsere Zeit jetzt als diese Vorstellung, da fügen wir einfach wie so Lego so eine Koalition zusammen und die steht dann, ja, weil es da keine Differenzen gibt. Nee, ich glaube, wir müssen zeigen, wie viele Differenzen es gibt in der Gesellschaft im Moment und wie viele Konflikte gerade aufbrechen in dieser Umbruchszeit. Genau richtig gewesen. Aber ich habe ja noch ein bisschen Hoffnung, dass Steinmeier die SPD nicht überreden kann. Eine große Koalition. Ne?
Ja, ich glaube, das wäre auch im Moment nicht die richtige Lösung. Ich wollte gerne noch mal auf das Thema Ökonomie zurückkommen. Glaube auch, wir fallen im Moment da rein. Wir sehen einfach, dass viele Märkte gesättigt sind, dass sie nur noch durch Umverurteilungsprozesse funktionieren. Also man braucht ja nur in die Innenstädte zu gehen. Man sieht dort nur noch die Ketten. Du sitzt gerade, glaube ich, in Karlsruhe. Da haben wir auf der Kaiserstraße, ich glaube, 96% Filialisierungsquote. Und das sieht ja in anderen Städten nicht anders aus. Also es gibt entweder die großen Einheiten oder gar nichts. Und das ist ja eigentlich auch schon so ein bisschen ein Zeichen für eine Postwachstumssituation.
Also zum einen vielleicht ganz vorneweg, man darf auch der Politik nicht zu viel zumuten. Ja? Also die Steuerungsfähigkeit in einer komplexen Gesellschaft der Politik ist natürlich extrem überschaubar. Also jetzt nicht so tun, die Politik muss man machen und dann wird alles wieder besser. Das ist auch zu einfach gedacht. Aber sicherlich gibt es einige Stellschrauben, wo man sicherlich ansetzen kann. Ich denke, die Diskussion um die Arbeitszeit, die jetzt wieder kommt, interessanterweise auch von Gewerkschaften wieder entdeckt wird. Und ich glaube, dass das Thema Arbeitszeitverkürzung doch ein Thema ist, wo man stärker nachdenken muss, wie das funktioniert. Viele Leute wollen weniger arbeiten. Natürlich ist es nie eins zu eins dann machbar, aber ich glaube, hier ein intelligentes System von Arbeitszeitverkürzung hinzubekommen, das einmal tatsächlich auch unter schwachen Wachstumsbedingungen oder Schrumpfungsbedingungen auch Arbeit sichern hilft. Und gleichzeitig aber die Leute auch ein bisschen entlastet und ihnen tatsächlich auch Möglichkeiten gibt, sich jenseits des Mitarbeitendenstatus oder des konsumierenden Status vielleicht auch wieder in der Freizeit anders zu engagieren. Das wäre, glaube ich, mal so ein Punkt, wo wir hingehen müssten. Welche Rolle spielt denn Arbeit in der Gesellschaft und was meinen wir damit? Nach 500 Jahren Protestantismus ist auch mal ganz gut, den Arbeitsfetisch ein bisschen zu hinterfragen und zu überlegen, ob nur die Erwerbsarbeit als Arbeit gelten darf. Also es wäre für mich so mal ein Punkt, wo man reingehen kann.
Also ich glaube, das ist im Moment natürlich relativ schwer durchzusetzen. Also gerade die deutsche Wirtschaft läuft ja im Moment auf Hochtouren, freundlich formuliert. Sie ist kurz davor, auch zu überhitzen, wenn wir so weitermachen. Wir finden keine Arbeitsplätze mehr und das sind keine Arbeitsplätze, keine Arbeitnehmer mehr. Ich weiß, dass die Firmen große Probleme haben, gerade handwerklich orientierte Mitarbeiter zu bekommen, Nachfolgeprobleme und so weiter und so fort. Also da gibt es natürlich im Moment schon akute Probleme. Andererseits müssen wir natürlich sehen, dass wir eine Rationalisierungswelle bekommen werden. Ja, und ich glaube, jetzt ist es wirklich an der Zeit, mal darüber nachzudenken. Wie wir Arbeit verändern. Also es kann ja Tagesarbeitszeit, Wochenarbeit, Jahresarbeitszeit, Lebensarbeitszeit sein, aber ich glaube, wir müssen wirklich über andere Modelle nachdenken, ja. Wenngleich jetzt gerade die EU über die 60-Stunden-Woche nachgedacht hat, beziehungsweise da einen entsprechenden Rahmen geschaffen hat.
Ja, also das ist natürlich albern. Und weißt du, Lutz, jetzt sind wir gerade hinter der Bugwelle des Booms angelangt. In 2 Jahren reden wir über eine andere Welt auch in Europa über eine andere Wirtschaftswelt. Wir sehen ja gerade eher so, dass diese Hochschwungsphase jetzt, wie du sagst, das überhitzt in Deutschland, aber auch sonst in der EU. Das heißt, der Kern der nächsten Rezession ist immer im Boom schon enthalten. Und ich glaube, wir brauchen ja einen langen Blick, was machen wir die nächsten 10 bis 15 Jahre mit der Arbeitszeit. Und ich glaube, weißt du, John Maynard Keynes hat gedacht, jetzt im 21. Jahrhundert, da arbeiten wir noch 15 Stunden die Woche, weil das reicht aus, ja. Also insofern, und er hat ja recht, also wir brauchen ja auch nicht mehr zu arbeiten, um diesen Lebensstandard zu haben. Der ist ja da, ja. Wenn wir alle 10 bis 15% weniger arbeiten würden, wäre der immer noch da, ja. Also viel mehr als wir jetzt in der Uni waren, ist bei euch ein bisschen länger her vielleicht als bei mir, nicht so viel. Aber das ist ja trotzdem noch derselbe Wohlstand. Das ist ja so marginal, was da dazugekommen ist letzten Endes. Also ich glaube, die Debatte, weil da ist dann tatsächlich auch die Frage, was macht eigentlich das gute Leben aus? Ja? Und ich glaube, kein Mensch will mehr arbeiten und kein Mensch will in den bestehenden Verhältnissen bis 70 oder 75 arbeiten. Ich glaube, jeder möchte gern produktiv tätig sein, solange er oder sie es kann. Aber das muss nicht zwingend in klassischen Erwerbsarbeitsformen irgendwie stattfinden. Nämlich jenseits der 50, 55 wirst du eigentlich nicht mehr eingestellt, wenn du den Job verlierst. Das heißt, diese mehr Arbeiten ist eher so, dass wir das noch mehr massieren bei den Leuten, die zwischen 30 und 50 sind, dass da die Last erhöht wird und alle anderen, die Jungen und die Älteren, die fallen raus aus dem System. Das ist ja auch unter Generationengerechtigkeitsfragen auch irrsinnig. Aber vielleicht gerade nicht in so bei der Arbeitszeit, aber das ist sicherlich so ein Kernpunkt, weil natürlich auch bei Arbeitszeitverkürzungen helfen auch unter schwachem Wachstum oder Schrumpfung einfach den Bestand an Beschäftigung auch hochzuhalten. Also es wird nicht anders gehen, sonst haben wir da wirklich ein Problem. Aber ich denke auch gleichzeitig, wenn wir bei der Arbeit mal bleiben, du hast vorher Digitalisierung genannt und auch die Frage, welche Arbeitsplätze fallen jetzt denn oder könnten wegfallen. Ich denke, auch hier muss man sich überlegen, was machen wir eigentlich mit diesem großen Potenzial an freier Zeit, das damit möglich ist. Ja. Und ich sehe das ja, für viele ist es natürlich erstmal eine Angstdiskussion. Oh Gott, das ist auch mein Job. Und ich glaube, da muss man sich wirklich sehr gut überlegen, was heißt das jetzt für soziale Sicherungssysteme? Brauchen wir ein Grundeinkommen oder brauchen wir was anderes? Also, und man ist ja nicht nur im Unternehmen oder in einem Job produktiv tätig, der Geld bringt. Man ist ja auch in vielfältig anderen Zusammenhängen produktiv tätig. Die ganzen Aktivitäten, die du in der sogenannten Caring Economy verbindest, ja, wo du dich kümmerst um deine Kinder, um deine Eltern, um deine Nachbarn, das ist ja auch etwas, was einen unglaublichen wirtschaftlichen Wert hat, ohne den ja, wenn man so will, die Formalwirtschaft gar nicht funktionieren könnte. Und ich glaube, wir müssen auch diese Tätigkeiten ganz anders bewerten. Und dann sind wir dabei, wie organisiert man dann soziale Sicherung in so einem Kontext?
Wäre vielleicht auch ein Punkt, dass man auch Arbeit wieder neu organisiert oder zurückführt auf, sagen wir, alte Formen, wie beispielsweise das Wohnen, Arbeiten und Leben wieder zusammengeführt wird. Der Christoph Schmidt hat diesen Begriff des Ateliers reingeworfen, beziehungsweise Coworking Spaces fallen ja auch in die Richtung. Das sind jetzt immer nur so einzelne Maßnahmen, die es vor allen Dingen dann natürlich in Städten wie Köln, München, Berlin, Hamburg etc. gibt. Aber wären das vielleicht auch Modelle für die Fläche, dass man stärker auf dezentralere Konzepte setzt, auch weggeht von der Mobilität, von den Mobilitätsanforderungen und einfach auch eine andere Kultur des Arbeitens wieder entwickelt?
Also ich denke, dass es sicherlich für einige oder vielleicht sogar für immer mehr Arbeiten genauso Möglichkeiten existieren. Und da hilft die Digitalisierung natürlich auch, ja, weil sie uns mit Werkzeugen versorgt und Möglichkeiten, dass wir überall letzten Endes arbeiten können. Also du weißt ja gar nicht, wenn einer am Strand sitzt, ob der jetzt irgendein Buch liest oder ob das eigentlich ein Tablet ist und er arbeitet jetzt gerade. Also das heißt, diese Möglichkeiten sind da. Ich denke vor allem auch diese Coworking Spaces, Gunnar, die du genannt hast, sind da für mich auch ein spannendes Experimentierfeld, und weil sie immerhin dir noch so ein bisschen auch einen sozialen Struktur und Kontakt ermöglichen. Inwiefern das natürlich für oder für welche Arten von Arbeit das anwendbar ist und welche Nebeneffekte das hat, ich glaube, das wäre auch mal ein Forschungsfeld, natürlich zu schauen, was hier passiert. Diese klassische Arbeitswelt, die wir jetzt haben, ich meine, die löst sich schon seit 30 Jahren aus. Ja. Und diese klassische Forschung, Arbeit ist irgendwo in der Fabrik oder im Büro, ich meine, da sind wir drüber hinaus. Ich habe vorher pflegende Tätigkeiten oder erzieherische Tätigkeiten genannt. Das sind Tätigkeiten, da glaube ich, werden künstliche Intelligenzen eher unterstützend tätig sein, aber nicht in der Hauptsache. Das heißt, da wird es weiterhin Menschen brauchen. Die Frage ist, welche Ausbildung brauchen die? Und kriegen wir die Ausbildungssysteme so hin, dass die auch Menschen entsprechend ausbilden und auch entsprechend weiter und bilden und umschulen helfen letzten Endes? Also ich glaube, das wird auch nochmal eine ganz große Herausforderung sein, die uns auch in den nächsten Jahren da bevorsteht.
Ja, ich glaube, dann kommen wir vielleicht zum zweiten Fragekomplex, ne? Lutz, André, welche Zukunft siehst du?
Also ich glaube, es wird der Menschheit gelungen sein, das Allerschlimmste zu verhindern. Wobei ich davon ausgehe, dass wenn ich dann mal in meinen 70ern bin oder ein bisschen älter, so in den 2040ern, 2050ern, in Richtung 2 Grad und ein bisschen mehr gehen, was das Weltklima angeht. Vielleicht gelingt es uns tatsächlich, es ein bisschen drunter zu halten, aber eigentlich glaube ich, dass das passieren wird. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Wirtschaft vor uns haben und auch ein anderes Wirtschaftsverständnis. Das ist so meine, was ich hoffen möchte, ja, um mit Kant zu sprechen, was darf man hoffen? Das heißt, dass wir eine Wirtschaft haben und eine Gesellschaft, die eben nicht mehr auf Wachstum primär fixiert ist, die einen großen zweiten Teil hat, neben der Marktwirtschaft, eine Art von Zivilwirtschaft, die also ein zweites Standbein ist, um auch die Probleme, die mit nachlassendem Wachstum oder Kontraktion verbunden sind, auch ein bisschen abzufedern. Das sehe ich so als meine Hoffnung vielleicht an, dass wir in so einer sag mal bunteren Wirtschaft dann auch sind. Viel mehr zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, die viel mehr Funktionen erfüllen, als sie es jetzt letzten Endes tun. Und das alles immer noch mit dem Grundgesetz von 1949.
Ja, das ist eine interessante Frage. Welche Instrumente hat denn der Staat da zum Beispiel? Und ich meine, wir haben ein wunderbares Instrument, das heißt Steuer. Und Steuer, wenn man es richtig denkt, da geht es um Steuern. Also das heißt, negative Effekte wegsteuern und positive Effekte ansteuern. Und ich könnte mir eben vorstellen, sowas wie das Thema CO2 zu besteuern, steht dringend auf der Agenda. Und ich denke eben auch zum Beispiel bestimmte Formen der Transaktionen stärker zu betreuen, zu besteuern. Und ich finde wirklich faszinierend, was der Uwe Lübbermann mal Anti-Mengenrabatt genannt hat, dass man also vielleicht auch eben große Transaktionen stärker besteuert als kleine. Ja, warum bezahle ich eigentlich für das Brötchen, das ich kaufe, mehr Steuern, als wenn ich ein Haus kaufe? Ja, letztlich. Oder eine ganze Siedlung kaufe. Ja, das sind natürlich so Aspekte. Warum bezahlt der kleine Schreiner einen viel höheren Steuersatz als IKEA? Ja, das sind natürlich so Dinge, wo wir durchaus mal Steuerungsmechanismen anwenden könnten.
Also ich denke, das ist ja auch das Verrückte gewesen bei diesen Sondierungsgesprächen, dass offensichtlich man schon eine Einigkeit hätte erzielen können über eine CO2-Besteuerung oder eine Bepreisung von CO2. Und ich denke auch, dass wir so ein Element natürlich brauchen. Also Stichwort eine ökologische Steuerreform, die kostenneutral für die Produzenten und Konsumenten daherkommt. Ich denke, das ist so ein Mittel, was natürlich absolut wichtig ist und auch mit völlig marktwirtschaftlichen Mitteln dann auch die Anreize einfach anders stellen könnte. Also das wäre für mich so ein entscheidender Punkt, den man ganz egal, wie es jetzt weitergeht, auch angehen könnte. Ich denke auch, dass da breite Mehrheiten im Parlament für sowas letzten Endes da wären. Man muss sich halt immer schauen, wer sind Gewinner, wer sind Verlierer und welche der Verlierer will man abfedern und welche eher nicht. Ich denke, da muss man sich dann auch wieder das Thema Einkommen anschauen und sich überlegen, welche Entlastungen an anderer Stelle sinnvoll sind. Ich denke zum Beispiel in Deutschland, lasst uns doch auf Bus- und Bahntickets
Eine Mehrwertsteuer?
abschaffen. Ja, weg damit. Also für den Nahverkehr in den Städten wäre das eine Preisreduktion um 7% schlagartig, für den Fernverkehr um 19%. Ja, also lasst uns das doch angehen. Ich meine, her mit der Kohle, das Land hat so viel Geld, der Staat produziert Überschüsse und das wäre mal auch eine ökologische Lenkungswirkung. Man kann dann immer noch gern CO2-Steuern erheben. Also auch Thema Mobilität, viel ja so ein großer Anreiz wäre, sich für andere Mobilitätsträger mitzuentscheiden. Also das sind sicherlich Punkte, die der Staat setzen kann. Oder was die Schweden versuchen mit der Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Reparaturen. Ja, ganz auch wieder so ein kleiner Effekt, den man im Steuersystem machen kann, der natürlich aber nur dann was bringt, wenn man gleichzeitig das Thema Produkthaftung, Kreislaufwirtschaftsgesetz auch noch ein bisschen erweitert und da wirklich einen Hebel ansetzt. Aber ich glaube, dann kommen wir schon auch auf eine anderes Wirtschaftsverhalten hin. Und vielleicht dann auch zu einer Wirtschaft, wo Produkte dann auch nicht mehr als Wegwerfprodukte designt werden, sondern dass wir sie wirklich auch länger nutzen können, was wieder allen zugutekommt, gerade den Einkommensschwächeren auch.
Und wenn man Steuerschlupflöcher schließen könnte, haben wir ja gerade aktuell wieder gehabt, das Thema Paradise Papers, dann könnte man auch nochmal 2% die Mehrwertsteuer senken. Ja, das merken wir dann bei jedem Brötchen.
Genau, das eben. Also nein, also ich denke auch, dass aber hier braucht man tatsächlich die EU als Rechtsrahmen dafür. Und ich hoffe doch sehr, dass man hier auch eine Politik hinbekommt auf der europäischen Ebene, die dann auch durchaus Sogwirkung und Ausstrahlung hat, ein Stück weit. Insofern müsste man halt immer die Transaktionen am Ort der Entstehung besteuern. Also da, wo jemand das Geld dann quasi losschickt, da muss man sagen, hier greifen wir zu, ja, und nicht irgendwie warten,
Ja.
nee, bring's woanders hin und dann ist es leider weg aus unserer Jurisdiktion. Also hier, wobei da gibt's doch so viele fixe Leute im Finanzministerium, ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein deutscher Bürokrat nicht auf eine gute Idee kommt.
Hoffen wir es.
Aber wenn man dann die Kreislaufwirtschaft sieht, sollte dann auch generell auf Steuerlösungen zurückgegriffen werden. Ich meine, wir haben sind ja bei der Kreislaufwirtschaft irgendwie bei der Verpackungsverordnung und beim Elektronikschrott stehen geblieben, obwohl sagen wir, der Grundgedanke ja richtig war, der von Klaus Töpfer eingeführt wurde, also die Produktverantwortung, dass die Umweltkosten halt in den Marktpreis reinkommen. Aber so richtig gelungen ist es mal mit den zwei Modellen nicht.
Ja, ich meine, diese Gesetze, da hört vielleicht manchmal auch so ein rein marktwirtschaftlicher, also über Steuern und Preismechanismen, Ansatz, auch ein bisschen auf in der Wirkung. Da braucht es manchmal Ordnungsrecht, ja, und man muss Dinge einfach klar vorschreiben. Stichwort EU, EU-Ökodesign-Richtlinie ist für mich so ein Ansatzpunkt, wo man reingehen kann, wo man vorschreiben kann, wie Produkte designt werden müssen. Und man könnte sich dann auch auf der anderen Seite überlegen, dass man wirklich EU-weit auch so eine Rückführverordnung hat, dass jedes Produkt zurückgenommen werden muss und zu 100% recycelt werden kann. Ja. Und man kann sogar vielleicht vorschreiben, Ich meine, der Grundsatz bei Ökodesign ist ja klar, ja. Also Repair for Reuse for Recycling, ja. Das ist so das ganze Ding, ja. Also am besten erstmal nicht reparieren müssen, weil es ewig lang hält. Dann reparieren, dann möglichst Komponenten weiter benutzen können und erst zum Schluss Recycling. Und Recycling, da muss man auch vielleicht vorschreiben, eigentlich, dass thermisches Recycling dazu nicht gehört. Ja. Weil das wird ja auch immer gesagt, wenn dann manche irgendwie sagen, wir machen doch 100% Recycling. Ja klar, wenn man es halt verbrennt. Ja. Also das ist für mich nicht Recycling, das müsste explizit rausfallen und die Quote verringern, sodass wir da wieder Anreize bekommen, zu sagen, nee, halt, das dürfen wir so nicht machen. Ja. Also ich denke, das sind wichtige Dinge, wo wir auch das Ordnungsrecht weiterentwickeln müssen, aber das ist auch etwas, was wir ja schon kennen. Ja. Es gibt ja diese Gesetze, ja, Elektroschrottverordnung, Kreislaufwirtschaftsgesetz, die Ökodesign-Richtlinie. Also das ist eher die Frage, jetzt offensiv weitermachen und vor allem auch Bestandteil von internationalen Freihandelsabkommen machen, ja, dass diese Richtlinie natürlich auch für Produkte gelten, die in die EU importiert werden. Ich glaube, da könnte man dann wirklich auch ein bisschen eine Sogwirkung haben mit solchen Gesetzen.
Vor allen Dingen, das habe ich ja auch mal in einem Szenario beschrieben, auch für die Zukunft, das ist ja auch gar nicht so unrealistisch, dass die Produkte ja auch aufgeladen werden können mit Ökointelligenz. Also wenn wir vom Internet der Dinge sprechen, dann kann man das schon mal auch zum Bestandteil der Kreislaufwirtschaft machen, dass diese Produkte, selbst eine Verpackung, selbst ein Milchdöschen irgendwie, ja, eine eigene Identität bekommt und dann auch so mal eine perfekte Kreislaufwirtschaft eigentlich organisierbar wäre.
Also ich denke, das ist etwas, was auf jeden Fall auch notwendig sein wird. Da sind natürlich dann wieder, ich will jetzt nicht der Bedenkenträger sein, aber die Frage, weiß dann die Milchtüte, was bei mir im Haus los ist? Oder also da haben wir, aber ich glaube, das sind lösbare technische Fragen, die man da hat. Ich denke, hier kann die Digitalisierung auch was Positives machen. Und ich denke auch, dass die Digitalisierung insgesamt, da hatten wir vorher ganz kurz nur darüber gesprochen, auch eine Kreislaufführung erfordert. Ja, wir brauchen ja unglaublich viel Metalle für diese neue digitale Wirtschaft. Vor kurzem hat jemand von IBM auf einer Veranstaltung gesagt, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Ich nach und habe gesagt, nee, Metalle sind das Öl des 21. Jahrhunderts, weil unglaublich viele Edelmetalle, seltene Erden in diesen Produkten drinsteckt. Das heißt, diese Digitalisierung ist ja nicht irgendwo, sondern sie ist extrem physisch, ja, also ganz klassisch physisch. Und diese Metalle, die zum Teil dann wirklich unter ganz schwierigen Bedingungen abgebaut werden, auch sozial, wenn wir schauen, was für Ländern die abgebaut werden, was für Regime da tätig sind und wie die Leute dafür leiden müssen, da ist es wirklich eine Pflicht zu sagen, wir müssen dieses Material möglichst lange in Kreisläufen halten. Also ich glaube, da ohne hier auch gesetzgeberisch Vorschriften zu machen, kann die Digitalisierung diese Hoffnungen, dass damit auch viel ökologische Nachhaltigkeit möglich ist, nicht erfüllen. Also wir müssen da gleich von Anfang an die richtig aufbauen und das wirklich nutzen, um hier wirklich zu ganz anderen auch Geschäftsmodellen zu kommen, der Kreislaufführung.
Ja, ich würde sagen, dann gehen wir zur dritten Frage über.
Genau. Oder? Was würdest du tun, wenn du König von Deutschland wärst?
Oh Gott, ich will ich gar nicht sein. Das ist so eine komische Frage.
Das sagen immer alle.
Ja. Das ist, glaube ich schon. Das glaube ich schon, weil es heißt ja wieder so, dann ist alles das, was ich denke, was richtig ist, würde dann auch gesetzt werden.
Ja, im Sinne von Rio Reiser. Ne?
Okay, also ich versuche mal möglichst wenig Schaden anzurichten. Also zum einen, ich würde tatsächlich wahrscheinlich ein paar fixe Beamte zum einen an das Thema Kreislaufwirtschaftsgesetz ranschicken. Ich würde genauso eine Ökosteuer auf CO2 einführen. Ich würde mal gucken, dass wir im EU-Bereich das Thema Finanztransaktionen nochmal uns genauer anschauen. Ich würde den Politikern verbieten, das Wort Wachstum in den Mund zu nehmen. Ja, sie müssen bei der Problemlösung andere Begriffe verwenden als Wachstum. Das wäre so mal ein Punkt. Da bin ich vielleicht ein bisschen diktatorisch, aber ich bin ja König. Ich würde aber auch den meinen Untertanen dann die ganze Zeit sagen, liebe Leute, dieses Land ist euer Land, ja, und Politik ist nicht delegierbar die ganze Zeit. Natürlich muss es zum Teil delegiert werden, aber die politische Sphäre ist die Sphäre des Öffentlichen. Das heißt, ihr müsst auch Verantwortung übernehmen, und zwar für alles, was ihr tut, ja. Und als König bin ich immer gern bereit zu helfen, aber letzten Endes kommt es auf euch an. Ich glaube, das müssen wir uns, glaube ich, auch immer wieder selber sagen. Wir können ja was, wir können ja was machen. Es ist ja nicht so, dass wir machtlos sind, aber wir lassen uns vielleicht manchmal zu sehr in so eine Konsumentenhaltung verfallen. Und ich glaube, das müsste ein König eigentlich die ganze Zeit sagen. Liebe Leute, ihr könnt was tun.
Also dann ist ja Christian Lindner raus aus dem Spiel, weil der ja ständig vom Wachstum redet. Aber da du ja als König von Deutschland jetzt auch entscheiden kannst, wer Kanzlerin oder Kanzler wird und ob es zu einer Minderheitsregierung kommt, kannst du vielleicht jetzt auch die Frage von Werner Stolz beantworten, welche Minderheitsregierung sollte denn von wem mit welchem Ziel gebildet werden, lieber König?
Ach so, naja, jetzt bin ich natürlich wieder so Demokrat, der sagt, naja, die Person, die die meisten Stimmen im Bundestag kriegt, und nach einem Moment ist, wird es Angela Merkel sein. Und die CDU, wahrscheinlich die Partei, die sich in der Tat jetzt auch neu positioniert hat in den letzten Jahren, also wo diese Repositionierung auch abgeschlossen ist, ist wahrscheinlich auch am besten dazu geeignet. Und eine Regierung ist ja immer stabil, ja. Es wird auch keinen Kanzlersturz geben können, weil dann müsste sich ja quasi eine Allianz finden, die einen anderen Kanzler zur Mehrheit wählt. Als König könnte ich das natürlich immer verhindern, aber würde ich nicht machen. Also das wäre für mich natürlich ganz klar, was jetzt da passieren wird. Und die CDU müsste dann natürlich sich wechselnde Mehrheiten suchen, ja. Und ich glaube, dass man ambitionierte Klimaschutzpolitik zum Beispiel mit den Grünen und auch Teilen der Linken durchsetzen kann. Man kann vielleicht beim Thema Bürgerrechte auch mit den Grünen der FDP was machen. Aber das wären wechselnde Mehrheiten, die dann auch ganz interessant im Parlament zu Diskussionen führen würden. Und vor allem, wir würden ja dann auch sehen, dass die einzelnen Abgeordneten wieder wichtiger werden. Ja? Weil in so einer Situation, da gibt es ja keine Lager, die dann stehen müssen, sondern das ist fluide dann auch. Ja? Ich glaube, das wird für den Parlamentarismus gut sein und für die demokratische Debatte gut sein, dass wir immer merken, nee, Moment, die sind nicht alle gleich, ja, die haben, und selbst die Parteien sind nicht in sich gleich, sondern haben große Unterschiede. Und wenn das mal eine Weile läuft, glaube ich, dann sehen wir auch, ja, welche neuen Koalitionen bilden sich denn eigentlich, ja. Und dann kann man neu wählen, ja. Dann weiß man nämlich ungefähr, okay, jetzt hat sich was herausgebildet. Jetzt weiß man auch als Bürgerin, als Bürger, was ist meine Stimme wert, wenn ich wen wähle, ja. Im Moment würden Neuwahlen nichts bringen, sage ich ganz klar.
Aber das ist auch vielleicht der Vorteil, den man gesehen hat am Scheitern der Sondierungsgespräche, die in meinen Augen schon Koalitionsverhandlungen waren, mit der Jamaika-Koalition, dass man jetzt endlich begreift, wo die Unterschiede sind und warum ich auf Dauer nicht mehr FDP wählen werde. Das ist doch auch schon mal ein guter Punkt.
Ja, nein, das hat sicherlich bei vielen für Ernüchterung gesorgt, die jetzt vielleicht auch FDP gewählt haben, aus dieser liberalen Verbundenheit, die man mit der Partei verspürt hat. Und wenn man sich dann immer an so diese großen Namen erinnert hat der Vergangenheit. In der Zwischenzeit ist es eben klar, die FDP ist gerade auch in der Repositionierung, ja. Und welche Art des Liberalismus sie voranträgt, Lutz, du hattest genannt, ist eher wieder so ein, ich hoffe ja nicht, dass es so ein deutsch-nationaler ist, ja. Aber es kann schon sein, deutsch-national und digital, ja. Also ich weiß nicht, ob da jemand das wählt, aber das scheint der Weg da zu sein. Insofern ist es eben interessanter jetzt zu sehen, okay, was bricht jetzt auf, ja, und wo. Und werden die Parteien in einem Jahr oder zwei noch genauso ausschauen wie jetzt? Es kann ja auch sein, dass sich dann auch Verschiebungen bei den Wählerinnen und Wählern auftun, dass sich vielleicht auch Aus- und Übertritte dann auftun. Also ich glaube, da wäre so eine Minderheitsregierung, die viel Flexibilität erfordert, auch ganz spannend für sowas.
Dann noch eine Frage an König André den Ersten. Warum ist aus ökonomischer Sicht eine stabile GroKo kein taugliches Regierungsmodell in der aktuellen Lage?
Ach so, ja Gott, mit einer SPD, also will man die SPD völlig kaputt machen, ja, das kann man natürlich tun, ja, dann sind sie irgendwie bei 10% angelangt. Also ich sehe es einfach nicht, auch hier, weil die SPD nicht genau weiß, was Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert noch soll. Ja. Man sagt immer Gerechtigkeit, hat aber nicht verfangen offensichtlich, weil die Leute es nicht so ungerecht finden in diesem Land. Ja. Vielleicht muss man sich, das hat der Peter Unfried so schön gesagt, mal anfangen, das Thema soziale Gerechtigkeit nicht von einem steigenden Mindestlohn, sondern von einem steigenden Meeresspiegel auszudenken. Was heißt es dann? Also ich glaube, die SPD als eine internationale Gerechtigkeitspartei, ja, auch gut in der sozialdemokratischen Tradition verhaftet, das wäre vielleicht eine interessante Neuerfindung, kriegt sie nicht hin, wenn sie wieder in der Regierung ist. Ich glaube, da sind noch Aushandlungsprozesse in der Partei vonnöten. Und vielleicht werden dann bei einer Minderheitsregierung der eine Teil der SPD mal mit dann dieser Regierung stimmen und der andere eher nicht, ja, weil sie das nicht so sehen. Also ich glaube, die SPD muss da erst einmal sich Klarheit schaffen. Sonst fürchte ich, dass die Partei bei einer neuen großen Koalition in 4 Jahren einfach völlig bedeutungslos wird.
Ja, hat der König sonst noch was an seine Untergebenen mitzuteilen?
Nee, liebe Leute, also Arsch hoch, Politik ist, wenn alle mitmachen. Und vielleicht auch ein bisschen Mut. Ja, es ist ja schön, die German Angst scheint ja eher der Vergangenheit anzugehören. Vielleicht gibt es ja wirklich in der German Mut auch so ein bisschen, dass man die Zukunft auch wirklich aktiv gestalten kann, aber nicht, indem man jetzt in eine Schmollecke sich zurückzieht oder indem man dieselben Rezepte, die seit 40 Jahren nicht funktionieren, wiederbetet. Mut und Fantasie, das würde ich meinen Untertanen wünschen, bevor sie mich zum Schafott führen und die Logik.
Ja, prima, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Und ich würde mal sagen, da können wir jetzt Schluss machen.
Ja, okay. Vielen Dank, André.
Das war eine weitere Folge vom Utopie-Podcast König von Deutschland und vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich glaube, König André hat jetzt auch wieder abgedankt und es ist alles wieder in Ordnung. Und
okay, das zieht jetzt alles nach Köln, Karneval.
Wenn ihr euch jetzt live sehen könntet auf Facebook, dann wirken wir übrigens jetzt wie das Dreigestirn.
Ja, vielen Dank und schöne Grüße auch nach draußen.